Manche Dinge kann der Verstand allein nicht fassen. Also hör, wenn du kannst, mit deinem ganzen Sein zu. Die Geschichte drängt hervor, verlangt, erzählt zu werden, hier, jetzt, wo ich dich so nah fühle und die Vergangenheit noch näher, wo sie uns den Atem ins Genick bläst. Er tauchte am 2. März 2001 auf, kurz nach Mitternacht. Ich war allein. Aus dem Wohnzimmer kam ein leises Geräusch, eine Art Kratzen, wie Fingernägel auf hartem Fußboden. Dann nichts mehr. Zuerst konnte ich mich nicht rühren. Ich überlegte, ob ich ein Fenster offen gelassen hatte. Nein, hatte ich nicht. Ich nahm das Messer, an dem noch Kürbisfleisch klebte, von der Arbeitsplatte und ging langsam durch den Flur zum Wohnzimmer. Die Waffe kampfbereit vor mir. Ich würde mit aller Kraft zustechen. Ich bog um den Türpfosten und da lag er, zusammengerollt auf der Seite und tropfte den Teppich voll. Er war nackt. An seiner aschfahlen, nassen Haut klebte Seetang. Er roch nach Fisch und Kupfer und verfaulenden Äpfeln. Nichts hatte sich bewegt. Die Glasschiebetür zum Garten war geschlossen. Die Vorhänge hingen da wie zuvor. Und es gab keine Nässespur, die angezeigt hätte, wo er gegangen oder gekrochen war. Ich spürte meine Arme und Beine nicht. Ich stand so unter Spannung, dass die Luft im Zimmer knisterte. »Raus hier«, sagte ich. Er rührte sich nicht. »Verschwinden Sie«, sagte ich jetzt lauter. Er hob mit immenser Anstrengung den Kopf und öffnete die Augen. Sie waren weit und bodenlos. Sie starrten mich an. Die Augen eines Babys, die Augen einer Boa. In diesem Augenblick ging in meinem Innersten etwas entzwei, als ob eine Ankerkette riss und ein Boot plötzlich mitten in schrecklich dunklem Wasser haltlos dahintrieb, und ich konnte nicht wegschauen. Ich richtete das Messer genau auf ihn. Der Mann erschauerte und sein Kopf fiel wieder auf den Boden. Instinktiv wollte ich ihm aufhelfen. Aber wenn er sich nur verstellte, um mich zu überwältigen, sobald ich näher kam, tu's nicht. Bleib weg von ihm. Der Mann beobachtete mich aus den Augenwinkeln. Er verzog keine Miene, machte keine Anstalten, mich anzugreifen, wandte aber den Blick nicht ab. Schließlich fragte ich, »Was wollen Sie?« Seine Kiefer begannen zu arbeiten, langsam, mühsam. Der Mund öffnete sich und heraus kam Wasser. Schlammig, braun wie das Wasser des Flusses, sickerte es in den Teppich. Der brackige Geruch im Zimmer wurde stärker. Ich machte noch einen Schritt rückwärts und presste mich an die Wand. Sie fühlte sich kühl und hart an, und ich wünschte, sie würde flüstern, »Schh, keine Angst, manche Dinge sind immer noch solide.« Aber sie war nur eine Wand und hatte nichts zu sagen. Seine Lippen mühten sich. Ich wartete, sah, wie er darum rang, etwas herauszubringen. Schließlich sprach er, undeutlich und zu laut, wie ein Taubstummer, der nicht richtig zu artikulieren gelernt hatte.
»O-I-A«.
»Koya?« fragte ich und dachte, ein Name? Ein Ort, von dem ich noch nie gehört hatte?
»Ko-bi-a«.
Ich nickte, ohne irgendetwas damit anfangen zu können. »Komida«. Und da verstand ich. »Komida«, Essen. Essen? Er nickte. Sein Gesicht tropfte zu heftig, als dass es Schweiß sein konnte. Die Flüssigkeit quoll aus seinen Poren. Er war wie ein menschenförmiger Schwamm, den man gerade aus dem Fluss gefischt hatte. Obwohl selbst ein Schwamm irgendwann aufhören würde zu tropfen, die Nässe dieses Mannes aber nicht nachließ. Wenn mein Vater da wäre, könnte er diesen schaurigen Mann sicher nicht sehen. Oder wenn doch, hätte er ihn bereits wortlos erstochen und würde sich jetzt einen Scotch eingießen und meiner Mutter beim Säubern des Teppichs zuschauen. »Ich müsste auf ihn losgehen«, dachte ich. »Ich müsste ihn rausschmeißen.«